du folgst Finanztipp, dann hast du vielleicht sogar auch schon das Buch gelesen und kennst das Finanztipp-Prinzip. Das ist ja eigentlich total einfach, oder?
Ja, würde man meinen, ne? Finanztipp-Prinzip, auch bekannt als Vier-Töpfe-Prinzip, vier Geldtöpfe fürs ganze Leben. Also ich würde auch immer davon ausgehen, dass es jetzt nicht so schwierig ist, aber ich höre schon raus, oder ich kenne das ja auch schon, da kommen dann doch immer die eine oder andere Frage und wahrscheinlich auch ziemlich viele Missverständnisse.
Genau, es gibt einige Missverständnisse und die schauen wir uns heute an. Welche Fehler machen Finanztipp-Nutzer häufig? In dieser Folge erfährst du es.
Ja, in dieser Folge von diesem Podcast Finanzen. Ganz einfach. Du wirst es wahrscheinlich schon bemerkt haben. Dieser Podcast heißt nicht mehr Geld ganz einfach. Und vielleicht ist die eine oder andere jetzt so ein bisschen traurig, weil das hat sich immer so schön angehört. Geld ganz einfach. Aber wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, den Podcast umzubenennen von Geld ganz einfach in Finanzen ganz einfach. Denn wir haben tatsächlich auch im Zuge meines Buchs, das du ja bereits schon angesprochen hast, festgestellt, dass die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, Sparen, Geld zurücklegen, Altersvorsorge, Investment, auch Versicherungen, Energiepreise und was weiß ich auch immer, dass damit Leute eher den Begriff Finanzen verbinden. Also wenn man ja über unsere Themen hier so redet, dann sagen wir im Alltag gemeinhin dazu, hey, wie machst du es denn mit deinen Finanzen oder sowas in der Richtung? Und das ist eben uns wichtig, dass jetzt auch vom Titel her so ein Podcast wie unserer sofort erkennbar ist, worum es da geht. Und so schön sich die, das ist ja von mir, diese Alliteration Geld ganz einfach auch anhört, ja. Das kann man auch ein bisschen missverstehen, ne? Im Sinne von, weiß nicht, wie es dir ging, als du es zum ersten Mal gehört hast, ob Geld ganz einfach irgendwas verdient. Man, weiß ich nicht, so passives Einkommen oder man hat irgendwie einen guten Nebenjob. Ich weiß nicht, woran du hast gedacht.
Ja, genau, das an so Geld-Hacks.
Naja, genau. Prinzip. Okay. Und darum geht es ja nicht wirklich. Und daher haben wir uns entschlossen, es geht immer, es ist zwar nett, irgendwie ein schön klingender Titel, aber Verständlichkeit geht immer vor. Und deswegen heißt dieser Podcast ab dieser Folge jetzt, wie mein Buch Finanzen ganz einfach. Und jetzt müssen wir natürlich noch was anderes erklären. Wer ist eigentlich die charmante Dame, die hier mit mir am Mikrofon sitzt? Ich freue mich sehr, die erste Podcast-Folge mit Sophie von Finanztipp aufzunehmen. Sophie ist jetzt seit letzten Herbst bei uns. Der eine oder die andere wird sie vielleicht auch schon auf Instagram gesehen haben und ist jetzt zusammen mit Emil und mir. Und ja, Achtung für alle Emil-Fans, Emil ist nicht weg. Wir haben jetzt drei Hosts für unseren Podcast Finanzen ganz einfach, nämlich Sophie, Emil und mich. Und wir machen das immer in abwechselnder Zweierbesetzung. Das heißt, einer ist immer raus.
Genau, ich freue mich auch total dabei zu sein, ehrlicherweise, und so ein bisschen das weibliche Esprit mit reinzubringen und vielleicht auch nochmal andere Perspektiven, aber Emil kann ich natürlich niemals ersetzen, da bin ich mir ganz sicher.
Wir arbeiten dran, das hat er jetzt nicht gehört, das hört er offensichtlich auch nicht. Genau, in diesem Sinne freue ich mich, dass du heute zuhörst und dabei bist bei der ersten Folge von Finanzen ganz einfach, denn bei Finanztipp sind wir natürlich der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Wenn du dir noch nicht so richtig sicher bist, wie es eigentlich so grundlegend um deine Finanzen steht, ob jetzt mit dem Finanztipp-Prinzip oder auch ein bisschen darüber hinaus, bin ich eigentlich von den Versicherungen her richtig aufgestellt, habe ich die richtigen Produkte und so weiter, kann ich dir nur ans Herz legen, mach mal den Finanztipp-Checkup. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, als wir das dann endlich in unserer App, nämlich in der Finanztipp-App drin hatten, den Finanztipp-Checkup. Der gibt dir einen guten ersten Überblick darüber, hey, wie bist du grundsätzlich aufgestellt oder wo kannst du dich noch verbessern? Denn es ist ganz schön, jetzt vielleicht darüber auch sprechen zu müssen, welchen ETF man nimmt oder wie viel man konkret für die Altersvorsorge zurücklegen sollte. Und alles total wichtige Fragen, aber es gibt schon noch ein paar grundlegende Geschichten zu klären, die ich in meinem Buch angesprochen habe, aber die auch alle in den Finanztipp-Checkup eingeordnet sind. Da findest du eine wirklich gute Hilfestellung. Also hol dir mal, falls du es noch nicht hast, die Finanztipp-App und mach mal den Finanztipp-Checkup.
Ich fand den tatsächlich auch sehr praktisch, weil es so eine einfache To-Do-Liste ist. Und ich bin so jemand, ich mache es total gerne einfach so einen Haken an Dinge.
Du bist so dieser, total.
Ich schreibe es mir auch manchmal, wenn ich es gemacht habe, nochmal auf, damit ich es durchstreichen kann, damit sich das besser anfühlt. Also
ich bin so der Typ, ich mache mir manchmal ganz selten auch so wirklich so To-Do-Listen und dann vergesse ich es natürlich und dann irgendwann schmeiße ich sie weg und dann sage ich, okay, die Hälfte hast du wieder nicht rechtzeitig erledigt.
Starten wir rein. Du kennst ja das Finanztipp-Prinzip, aber weißt du auch, was das Finanztipp-Prinzip ist. Saidi, du bist ja quasi der Erfinder des Finanztipp-Prinzip. Worum geht's da? Was ist es genau? Kannst du es einmal erklären?
Ja, es geht darum, dass man seine Finanzen ganz einfach macht, weil das ist schon auch sehr biografisch letztendlich bei mir bedingt, weil in meinem Buch schreibe ich das ja auch, ja, vor so, sagen wir mal, 15 Jahren Größenordnung waren meine Finanzen ziemlich Kraut und Rüben. Ich hatte alles Mögliche. Ja? Ich hatte so viele Anlagen ausprobiert und ich hatte Lebensversicherung bekanntermaßen für meine Altersvorsorge und verschiedene Konten und schieß mich tot und dies und das. Ja? Und habe selber tendenziell den Überblick verloren. Ja, und vor allen Dingen hat mich das auch wahnsinnig viel Zeit gekostet. Und ich hatte auch immer so ein schlechtes Gewissen dabei zu sagen, so, ich habe damals auch schon in der Finanzbranche gearbeitet, ich habe es nicht so richtig im Griff. So, und dann, als ich sozusagen angefangen habe, bei Finanztipp zu arbeiten, ist mir gekommen, das muss alles viel einfacher gehen. Das muss nicht so kompliziert sein, wie es einem vielleicht auch, das war natürlich bei mir auch der Fall, so Berater gerne auch mal erzählen, ja, du brauchst noch das und das ist auch eine gute Idee und das ist eine tolle Sache. Sondern kannst es wirklich maximal einfach halten. Girokonto, Kreditkarte ist sowieso klar, Tagesgeldkonto offensichtlich fürs kurzfristige Sparen. Und dann brauchst du für deine Altersvorsorge aber auch wirklich nur ein ETF-Depot und das reicht.
Ja, also ich finde es auch für den Anfang fand ich es immer sehr praktisch, das so strukturiert zu haben, weil ich glaube, die andere Seite ist, die Leute, die sich so ein bisschen davor ducken, damit anzufangen, weil sie denken, es muss so kompliziert sein, wie du es vielleicht hattest. Das macht natürlich dann schon nochmal einen Unterschied. Zusätzlich zu diesem Vier-Töpfe-Prinzip gibt es ja auch noch die 50-30-20-Regel, die ist da nicht ganz zu vernachlässigen. Und dabei geht es ja darum, wie man sein Nettoeinkommen überhaupt budgetiert oder aufteilt. Und da die 50-30-20-Regel haben wir nicht erfunden, die gibt es schon länger, aber die ist relativ sinnvoll tatsächlich. Und zwar empfehlen wir da 50% des Nettoeinkommens in den Lebensunterhalt zu stecken. Also maximal, das ist gar nicht so einfach, je nachdem, nee, wo man wohnt.
Genau.
In der Stadt, in München, eher schwierig. Aber man sollte da ungefähr hinkommen oder das zumindest anpeilen. 30%, das geht dann in Freizeit und Spaß und 20% sind zum Sparen da. Und dann würde man ungefähr aufteilen, dass man 5% pro Monat auf ein Tagesgeldkonto steckt für den Notgroschen und eben 15% in einen globalen Aktien-ETF.
Ja, genau. Und es ist halt, das ist ganz wichtig bei dieser 50-30-20-Regel, es ist eine Zielgröße, eine Marschregel. Wenn das jetzt bei dir nicht so ganz hinhaut, musst du dir deshalb jetzt noch keine schlaflosen Nächte machen. Ja, es ist eher so, weil wir immer diese Frage haben, ja, wie viel soll ich denn? Ja, und das ist einfach eine gute Marschrichtung. Du hast schon gesagt, für manche Leute, gerade im großstädtischen Bereich, ist es nicht so einfach mit 50% Lebenshaltungskosten. Das kenne ich übrigens auch. Ja, das ist nicht so, dass mir das völlig fremd ist. Und gleichzeitig weiß ich auch, 20% sparen ist ganz schön ordentlich. Die deutsche Durchschnittssparquote, das werde ich nicht müde zu betonen, liegt bei knapp über 10%. Und damit liegen wir im weltweiten Durchschnitt schon ziemlich weit vorne. Da gibt es nicht so viele Länder, ja, die Schweizer und angeblich Chinesen, die liegen da noch vor uns, aber dann wird schon dünn. Ja. So, und wir sagen 20% sparen, aber das ist halt auch aus der Erfordernis heraus, ja, da gibt es so ein Thema wie demografischen Wandel und Altersvorsorge. Ja, du musst halt, wie du gerade schon gesagt hast, so eher 15% vom Netto für Altersvorsorge, und das ist nur so ein Durchschnittswert, einrechnen, sonst musst du dich halt einschränken im Alter. Und das ist halt auch genau der Punkt, wenn du natürlich nicht mehr schaffst. Ja? Wenn du sagst, ich kann nur 10% weglegen, ich kann nur 5% weglegen. Ja, es soll es ja auch geben, ist ja okay. Alles hilft natürlich. Ja, alles, was du heute sparst, ohne jetzt komplett dir das Leben zu vergeigen, sage ich jetzt einfach mal, hilft halt später, hilft an der Rente. Und umgekehrt, das muss ich schon auch sagen, wenn man halt, und das, gerade die Fälle, du hast gerade München angesprochen, wenn du halt deutlich mehr als 50% für die Lebenshaltung ausgeben muss. Und in diesen 50% sind halt so gefühlte maximal ein Drittel, 33% für Miete oder Wohnkosten drin. Wenn deine Miete halt deutlich darüber liegt, 40, vielleicht 50% Miete, ich weiß, es ist manchmal nicht anders zu lösen, aber sei dir bewusst, dass das keine nachhaltige Situation ist, weil du wirst nicht so wenig für Freizeit ausgeben. Du willst ja auch irgendwie noch heute leben wollen. Ja? Es geht ja nicht darum, irgendwie zu leben und alles andere wegzusparen. Das wäre dann sehr frugalistisch, das kann man natürlich schon auch machen, wenn man das bewusst möchte, aber ich glaube, für die meisten Menschen ist es keine Option, für mich sicherlich auch nicht. Wenn du so eine hohe Miete zahlst, ja, dann sei dir bewusst, das sollte langfristig nicht der Fall sein. Dann wirst du irgendwann, das muss man auch ganz klar sagen, überlegen, wie du das ändern kannst mit allem, was das bedeutet. Umzug, Berufswechsel und was alles dazu gehört.
Ich kann ja da gerade tatsächlich ein Lied von singen, weil ich ja gerade erst nach München gezogen bin. Und auch ich hatte natürlich irgendwie so Vorstellungen von der Wohnung und wo die zu sein hat und wie die auszusehen hat und wie groß die sein soll. Ich bin aus Köln hergezogen. Ich pendle aktuell, also ich bin tatsächlich in beiden Städten, aber ich zahle nur in München. Und ich muss auch am Ende einen Tod sterben. Am Ende.
Kompromisse, so, ne?
Genau, ich musste einen Kompromiss eingehen. Ich wollte ein bisschen eine größere Wohnung, ich wollte keine Einzimmerwohnung haben. Und Das heißt, ich muss halt ein bisschen auswärts wohnen. Also ich kann dann halt nicht in der Innenstadt wohnen. Das ist dann so. Dann braucht es ein bisschen länger, aber zur Arbeit dann auch wieder nicht. Also selbst wir schauen da, glaube ich, ganz genau drauf, wie viel da für die Miete drauf geht.
Ich glaube, genau, das ist immer so dieses, da sind wir ja schon mitten bei dem Missverständnis, ne? Wie soll das gehen mit 50% Lebenshaltungskosten und 33% Miete? Na, ist halt die Frage, was du dir gönnst sozusagen. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, schon weiter draußen, ne, wie viel Zeit und Pendelkosten auch sozusagen, wobei das ja in Zeiten, finde ich jetzt persönlich, Zeiten vom Deutschlandticket echt besser geworden ist, was die Kosten angeht. Wie viel mutest du dir da selbst zu?
Genau, das wäre nämlich auch schon das erste Missverständnis gewesen. Ich muss sofort 20% sparen und das schreckt natürlich erstmal total viele ab und das wollen wir ja genau nicht, dass du oder andere Leser und ZuhörerInnen sich abgeschreckt fühlen, weil sie denken, ja gut, wenn ich nicht 20 mache, dann lohnt sich's gar nicht. Das ist ein Zielwert, auf das ihr hinarbeiten könnt und nicht ab sofort. Und wenn es am Anfang 10% sind und dann fangt ihr an zu optimieren, meinetwegen zieht ihr in eine WG oder ihr optimiert eure Verträge, dann könnt ihr nach und nach auf diesen Zielwert hinarbeiten. Und wenn das dann erst in einem Jahr soweit ist, dann ist es besser in einem Jahr als gar nicht. Ehrlicherweise und auch schon die 10%, die ihr dann dieses Jahr vielleicht schon schafft, machen einen großen Unterschied.
Absolut. Es, glaube ich, geht da wirklich um das Mindset und welche Habits, ja, welche Money Habits, welche Gewohnheit man sich halt so zulegt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Diskussion, das ist schon sehr lange her, auch mit einer Kollegin, die eben auch in München gewohnt hat und natürlich auch eine sehr hohe Miete hatte, die dann auch gesagt hat, Sadie, 20% ist völlig utopisch für mich. Und wie sie es gesagt hat, habe ich halt gehört, es ist so ein Null- oder Eins-Denken. Ne? Wenn ich diese 20% nicht spare, dann schmeiße ich einfach die Flinte ins Korn. Dann lasse ich es gleich sein mit dem ETF-Sparplan. Und ich habe dann auch zu der Kollegin gesagt, nein, du machst halt, was geht. Und das würde ich auch, und so beschreibe ich das in meinem Buch auch, ja, sowohl übrigens erstmal fürs Tagesgeldkonto, ja, wenn es um den berühmten Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto geht, als auch dann für den ETF-Sparplan, mach das erstmal aus dem Bauch heraus. Sag mal, was schaffst du? Weiß ich nicht. 100 Euro im Monat. Okay, dann machst du halt mal 100 Euro im Monat und dann siehst du schon, wie die nächsten Monate laufen. Und vielleicht kannst du dir sagen, ah ja, ich habe dann doch jeden Monat noch, ich sag jetzt irgendwas, 200 Euro auf dem Konto übrig. Dann wirst du vielleicht nicht 200 Euro mehr ETF-Sparplan oder mehr Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto machen, sondern vielleicht 100 Euro mehr. Oder umgekehrt, du hast dich gleich vorgewagt, hast 300 Euro Sparplan gemacht und dann ist dein Konto am Ende vom Monat im Miesen. Naja, dann geht das halt offensichtlich nicht. Ja? Mhm. Dann kannst du sagen, okay, ich muss mich mehr einschränken, wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Naja, dann muss halt der Dauerauftrag vielleicht runter auf 200 Euro. Irgend sowas.
Genau, wir würden trotzdem immer empfehlen, am Anfang des Monats zu sparen und nicht auf das Ende des Monats. Ich glaube, das ist gut zum Einschätzen. Aber wir würden ja eigentlich immer sagen, spart am Anfang des Monats weg, dann seht ihr das Geld schon gar nicht auf dem Konto liegen und es wirkt gar nicht wie euer verfügbares Einkommen, weil es das im Endeffekt dann auch nicht mehr ist. Und dadurch erspart ihr euch auch die Kopfschmerzen den ganzen Monat lang. Oh, gebe ich jetzt dafür zu viel aus? Ihr gebt einfach nur das auf, was quasi übrig bleibt.
Absolut. Und der psychologische Effekt, der stellt sich übrigens auch bei mir automatisch ein, ja. Bei jeder Geldentscheidung hast du halt dann doch so ein bisschen deinen Kontostand im Hinterkopf, ja. Und wenn da, es macht halt einen Unterschied, ob da noch 1000 Euro liegen oder ob da nur noch 500 Euro liegen, ja. Und du bist da halt ein bisschen sparsamer. Und am Ende, wie du sagst, das Beste sieht man es halt immer am Tagesgeldkonto mit dem Dauerauftrag, ja. Das Geld sammelt sich halt da. Ja, klar. Auch ich hole mal von meinem Tagesgeldkonto was runter. Aber natürlich bei weitem nicht alles, ja. Da sammelt sich schon mit der Zeit was an.
Genau, jetzt kommen wir zum zweiten Missverständnis und zwar für diejenigen, die schon ETF haben oder einen ETF-Sparplan haben und da vielleicht auch ab und zu mal reinschauen, nämlich auf meinen ETF kann ich jederzeit zugreifen. Ist das so und sollte man das?
Naja, ich glaube, also die Versuchung liegt schon nahe, ne? Weil es ist halt börsentäglich gehandelte Indexfonds, wie es so schön heißt und dadurch, dass ich es ja in der App da auf meinem Smartphone sehe, ist die Versuchung halt schon auch für, ich glaube, für einen bestimmten Schlagmenschen, ich glaube, da muss man auch eine gewisse Veranlagung haben, ja, da rechne ich mich jetzt selber nicht dazu, ist die Verlockung halt schon groß, zu sagen, ah, cool, das ist auch mal, gerade es ist gestiegen, ja, ja, dann gönne ich mir doch mal was.
Ja, da sind mal 1000 Euro mehr, let's go.
Wie machst du das denn so viel?
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass ich damals zu früh, also ich habe das auch schon gemacht tatsächlich, in einem alten Leben und da war es tatsächlich so, dass ich zu spät mit dem Tagesgeld begonnen habe.
Ah ja.
Ich kleine Zockerbraut, wollte sehen, wie das mit den Aktien funktioniert und habe mir keinen richtigen Notgroschen aufgebaut. Mhm. Und wenn es dann eng wurde, dachte ich mir, ja gut,
Gehst halt an die Aktien ran.
Dann,
ne?
Gehe ich halt an die Aktien ran. Ist halt auf Dauer eine richtig doofe Idee, ja. Weil auch manchmal tatsächlich das, was ihr da seht, diese plus whatever die Zahl da ist, das ist ja auch nicht immer genau, also ihr müsst darauf achten, worauf ist das berechnet.
Ah ja.
Weil das ist ja auch nicht immer ganz so transparent bei dem einen oder anderen Depotanbieter. Genau, ich glaube, das entsteht ganz häufig darauf, dass man eben keinen Notgroschen hat im Endeffekt.
Genau, also auch so dieser, glaube ich, sehr naheliegende Idee zu sagen, jetzt kriege ich auf mein Tagesgeldkonto da, was weiß ich, 1,5%, 2%, dann schlagen da mal so irgendwie, keine Ahnung, 23,70 Euro an Zinsen auf und so weiter und denke so, joa, ne, könnte mal ein bisschen mehr gehen oder irgendwas in der Richtung. So, und dann ist natürlich, wie du sagst, finde ich auch schön, dass du das preisgibst, ja, ist das Zocken halt sehr nah und dadurch, dass du ja nur bloß auf Verkauf drückst, ja, dann gönnen wir uns halt das nächste Paar Schuhe davon. Aber nie, so sollte es halt nicht gedacht sein.
Ja, das kann auf Dauer nämlich, also gerade wenn es zum Habitus wird, nämlich zum Problem werden, wenn es dann auf die Rente zugeht.
Ja.
Sollte man nicht machen. Genau, dann machen wir weiter. Wenn die Töpfe dann alle stehen und dann alles erledigt ist, dann fragt man sich, das Finanzprinzip ist umgesetzt, jetzt muss ich ja nichts mehr machen, oder? Also ich gebe genau 50, 30, 20 aus, ich habe 4 Töpfe, alles in Ordnung.
Naja, also sagen wir so, das kann man jetzt in zweierlei Hinsicht auslegen. Einerseits würde ich mir wünschen, dass es manche Leute auch so sehen, ja? Weil ich glaube schon, die Versuchung dann da ist so, ja, da muss ja jetzt noch irgendwie noch mehr gehen. Und die Message ist halt ganz klar beim Finanzprinzip, nie, du musst nicht mehr machen. Natürlich kannst du noch mehr machen, ja, aber du darfst auch sagen, das ist ja die Message von Finanzen ganz einfach, ja, du darfst es auch so ganz einfach stehen lassen und bist für den Rest deines Lebens gut aufgestellt. Aber ich glaube, du willst auf was anderes hinaus.
Ja, also es gibt schon noch Möglichkeiten, also es gibt 2 Themen. Das eine ist das Thema Rebalancing. Was mache ich denn, wenn ich jetzt eher ein risikoaverser Mensch bin und jetzt ist auf einmal, weil mein Depot so ganz toll gewachsen ist, genauso wie vorhergesagt, und jetzt habe ich auf einmal so 95% meines Vermögens in den Aktien-ETF.
Ja,
schon. Nur relativ wenig im Tagesgeldkonto. Und wie gehe ich damit um und wie oft muss ich mir das überhaupt anschauen?
Ja, also ich glaube, es kann vor allen Dingen dann passieren, wenn ich noch relativ jung bin, ne, und insgesamt halt nicht so viel Geld habe und gerade in guten Börsenphasen, und da gibt es halt so Jahre oder sagen wir mal mehrere Jahre hintereinander, ne, da kann so ein Depot schon mal schnell um 50% oder sowas wachsen. Das soll es geben, ja, oder kann sich sogar verdoppeln, wenn es ganz extrem ist, ja, und dann kann man schon so auf so Aktienquoten von 90-95% kommen, vor allen Dingen, wenn man halt, schaue ich dich nicht an, wenn man halt nicht konsequent mit aufs Tagesgeldkonto gespart hat. Ja? Und trotzdem kann es halt sein, dass der ETF sehr viel größer gewachsen ist. Und dann muss man sich schon ehrlich bei dem Jahrescheck, so wie ich das vorschlage, mal in den Spiegel schauen, ist es nicht eigentlich zu viel des Guten? Ja? Würde ich nicht jetzt dann doch ziemlich nervös werden, wenn jetzt der große Börsencrash käme? Und dann wäre es schon sinnvoll, wenn man halt ausgleicht. Man kann in dem Fall verkaufen, man kann aber auch schlichtweg Folgendes machen, das ist auch nicht verboten, den ETF-Sparplan einstellen und tatsächlich konsequent alles aufs Tagesgeldkonto sparen. Mhm. Das ist auch okay, wenn man das mal, ich sag jetzt mal was, für ein halbes Jahr macht, einfach um die Gewichte, Rebalancing, du hast es gerade angesprochen, wieder richtig hinzuschieben.
Genau. Das ist so der eine Teil. Du hast gerade schon auch den Jahrescheck angesprochen. Mhm. Das ist nämlich auch eine Sache, die, glaube ich, sehr wenige Menschen tun, weil eben, man hat ja alles geregelt. Aber sich einfach mal anzuschauen, wo steht man denn so ganz allgemein, was so Thema Schulden anbetrifft, wie viel Vermögen habe ich, wie ist meine Einkommenssituation und so weiter.
Ja, genau. Also das ist total wichtig, das einmal zu machen. Und das, ich sage das auch, nenne es auch ganz bewusst den Jahrescheck, weil es auch da, glaube ich, gibt es Extrembeispiel, 2 Typen von Menschen. Die einen sind die, wir haben es vorhin schon angesprochen, jeden Tag in die App schauen, sozusagen, wo steht mein Depot? Das macht auch keinen Sinn, ja, weil du wirst nur nervös, wenn jetzt zum Beispiel mal wieder Krieg ist oder irgendwas ähnliches, ja.
Richtig.
Und dann das Depot mal nachgibt und du solltest aber nichts machen. Also das ist auch mein Rat, nicht zu oft reinzuschauen. Und andererseits sozusagen Typus Mensch sorglos sozusagen, ich muss mich um nichts kümmern. Naja, also einmal im Jahr sollte man schon reinschauen, passt das alles noch? Vor allen Dingen zum eigenen Leben dazu, ja, zu einem veränderten Einkommen, gestiegen, vielleicht aber auch gefallen aufgrund, was weiß ich, Elternzeit zum Beispiel. Oder einfach die persönliche Situation hat sich geändert und vor allen Dingen auch für die Leute, du hast gerade risikoavers angesprochen, die sich halt am Anfang nicht so viel getraut haben. Ja, die haben halt dann, ich sag jetzt mal was, 100 Euro ETF-Sparplan am Laufen. Das ist ganz gut. Aber eigentlich liegen halt 80% noch auf dem Tagesgeldkonto oder noch schlimmer auf dem Girokonto. Ja? Und ich dachte, ja, ich habe das jetzt schon verstanden mit den ETFs und das ist eigentlich auch ganz gut. Und ich sehe ja auch, wie mein Sparplan da wächst. Traue ich mich jetzt nicht doch mal, ich sage jetzt was, 5.000 oder 10.000 Euro auf einmal in den ETF zu investieren.
Genau. Und am besten macht ihr das oder am einfachsten ist es da tatsächlich, wenn ihr eine Tabelle einfach macht mit auf der einen Seite eure Schulden und auf der anderen Seite euer Vermögen. Und da schreibst du ja auch in deinem Buch, was ja auch total sinnvoll ist, dass man eben, wenn man gerade eine Immobilie hat, auch den Immobilienwert auf die Vermögensseite, auf die Habenseite schreibt. Mhm. Weil sonst ist gerade, wenn man einen Immobilienkredit abzahlt, das ist eine sehr traurige Rechnung, die gar nicht so traurig, aber faktisch ist.
Genau, also ich glaube, das hilft vielen Leuten, wenn sie dann den großen Schritt zur eigenen Immobilie gehen. Das kann man ja auch mal so gedanklich oder so testweise aufschreiben, zu sagen, ja, wir nehmen jetzt, ich weiß nicht, 400.000 Euro Kredit auf. Oh Gott, wie soll denn, wie kommen wir denn von diesen Schulden jemals im Leben wieder runter? Und das ist Wahnsinn. Aber wenn man dann halt, ich sage jetzt irgendwas, 500.000 Immobilienwert auf die andere Seite schreibt und sich sagt, in dem Moment, wo wir diesen Kaufvertrag beim Notar unterschreiben, ja, sind wir eigentlich 100.000 im Plus. Und genau so ist es. Wahrscheinlich steckt da auch eine Menge Eigenkapital drin.
Genau. Daran angeknüpft gibt es ja auch so ein bisschen die Idee, man braucht wirklich einfach nur 4 Töpfe. Und auch da würden wir sagen, es gibt auch noch Möglichkeiten, darüber hinaus Konten zu eröffnen. Wie zum Beispiel, ich kenne da so ein paar Leute, die Schwierigkeiten haben, ihr Geld auszugeben für Freizeit und Spaß. Saidi.
Wovon, von wem redet sie jetzt eigentlich? Natürlich redet sie von mir.
Und dementsprechend macht dann vielleicht sogar ein extra Konto Sinn, das nur zum Beispiel für Freizeit und Spaß dediziert ist und dementsprechend ihr das Geld einfach wirklich komplett ohne schlechtes Gewissen ausgeben könnt. Also, das ist mal so ein Beispiel.
Sophie kennt mich gut genug, dass ich so ein bisschen der sparsame Typ bin und tatsächlich ein bisschen Schwierigkeit habe, mir ab und zu mal was zu gönnen. Das Gute ist aber, ich brauche so ein Spaßkonto tatsächlich nicht, weil ich spare natürlich am Anfang vom Monat per Dauerauftrag und ETF-Sparplan weg. Und ich bin, das hat mir wirklich geholfen, deswegen kam das Prinzip natürlich auch von mir. Es ist für mich völlig okay, wenn am Monatsende mein Konto leer ist. Das hat mir, dafür brauche ich dann auch kein Spaßkonto. Kann man machen, ja, um sich auch so ein Spaßbudget, irgendwie, was weiß ich, 200 Euro da irgendwo am Anfang vom Monat wegzuüberweisen. Aber ich lebe mittlerweile auch völlig fein damit zu sagen, ja, ich leere einfach mein Konto, weil ist ja schon alles für, ist ja schon für alles gesorgt.
Genau. Andere Beispiele sind zum Beispiel auch so für den Urlaub, ein separates Tagesgeldkonto zu machen. Also alles, was euch hilft, mehr zu strukturieren. Man muss dann immer nur aufpassen, dass man sich nicht verzettelt und nicht 15.000 Konten macht für jede Kleinigkeit, weil dann wird es halt auch kompliziert wieder.
Ich bin nur ein Fan davon zu sagen, bei jedem Topf, den du öffnest, ob das jetzt ein Konto ist oder noch ein Depot oder noch ein ETF oder noch ein Bausparvertrag, was auch immer, ist ein schlechtes Beispiel, ja, sich gut zu überlegen, was bringt mir dieser weitere Topf oder lasse ich sein. Und immer wieder vor dem Gedanken, deswegen Finanzen im Prinzip, eigentlich reichen die 4 Töpfe. Es müssen, es können 5, 6, 7 werden. Ja, bei mir sind es im Wesentlichen 5. Ich habe noch bekanntermaßen einen Geldmarkt-ETF für so kurz- und mittelfristige Anlagen. Bei mir konkret fürs nächste Auto. Ja. Mhm. Und mein Sicherheitszeug sozusagen. Aber das war's dann auch. Mehr brauche ich nicht.
Genau. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Missverständnis. Und zwar, bevor ich mit dem Finanzprinzip anfangen kann, muss ich erstmal alle Altverträge, alle alten Versicherungen, Rentenversicherungen, all dies, das kündigen.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Das war jahrelang für mich auch selber ein Problem. Ich habe ja bekanntermaßen damals eine fondsgebundene Lebensversicherung vor über 20 Jahren abgeschlossen, die ich dann jahrelang nicht losgeworden bin. Und es war so ein Klotz am Bein, so ein Bremsblock geradezu, weil ich immer mir gedacht habe, ich muss jetzt endlich mal wissen, ob ich dieses Ding. Erstmal muss ich mich dazu entscheiden, das beitragsfrei zu stellen, also nicht mehr einzuzahlen, ja, und dann irgendwann zu kündigen. Und das hat mich wirklich aufgehalten, weil ich diese Entscheidung, und es ist wirklich eine schwierige und komplizierte Entscheidung, vor mir hergeschoben habe. Viel sinnvoller wäre es damals für mich auch schon gewesen zu sagen, nee, ich hätte mir auch damals locker schon 200 Euro ETF-Sparplan gönnen können. Das hätte ich einfach mal machen sollen und danach dann entscheiden, was ich mit dieser blöden Lebensversicherung mache. Und ich glaube, dieses Problem haben total viele Leute, denn es gibt nun mal zig Millionen von diesen Altverträgen, die irgendwelchen Ordnern rumschlummern, wo die Leute sich unsicher sind, was man damit macht. Und das ist auch eine schwierige Entscheidung, weil diese Produkte absichtlich kompliziert gemacht sind, sodass du eben, das ist ein Kündigungsschutz letztendlich für die Anbieter, dass du nicht so klar bist. Deswegen unser Tipp, erstmal mit dem Viertöpfe-Prinzip, Finanzprinzip dich grundlegend neu aufstellen und dann fällt es dir auch leichter, wenn du schon mal so einen ETF-Sparplan am Laufen hast, zu sagen, hau ich jetzt weiter, ich sage jetzt was, 80 Euro in diese alte Rentenversicherung rein, die mir mal verkauft worden ist, oder switche ich die rüber in den ETF-Sparplan, wenn man eine Alternative hat. Ja.
Genau, also die Empfehlung an der Stelle, erst anfangen, dann die Verträge kündigen, weil das tatsächlich hemmt. Und dann kannst du mit den Geld, was du dann kriegst oder was du dann sparst, weil du deine alten Verträge nicht mehr zahlst, kannst du natürlich deinen ETF-Sparplan aufstocken oder dein Tagesgeldkonto aufstocken. Das geht auch noch im Nachhinein. Aber ich glaube auch, ich gebe dir voll recht, ich glaube, es ist extrem motivierend zu sehen, wie schön so ein ETF schön langsam wächst und wie das immer mehr wird. Das kann auch motivierend sein. Genau.
Das ist übrigens ein guter Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass wenn man dann sozusagen so eine Versicherung kündigt, du hast ja dann schon einen Plan quasi implizit, was mache ich denn mit dem Geld? Ich glaube, auch Richtig. Das ist für viele Leute der Plan, ja, aber wenn ich das jetzt kündige, ich kann es ja nicht einfach nur rumliegen lassen, ja, dann ist es doch besser, ich lasse es in dem alten Vertrag drin, dann macht es wenigstens irgendwie so ein paar Prozent, ja, aber wie du richtig sagst, ja, wenn man dann schon eine Alternative sozusagen vor Augen hat, dann ist es auch eine leichtere Entscheidung.
Geht so ein bisschen auf den ersten Punkt zurück. Mhm. Genau. So, dann haben wir noch die User-Fragen. Und zwar Alexa, also Ale_Xa, fragt, okay. in welche der Prozent gehören Renten und Lebensversicherungen? Ich glaube, da geht es um die 50-30-20-Regel.
Ja. Also die können definitiv ins Sparen, in die 20%. Bloß seid ihr halt klar, wie wir jetzt gerade schon angesprochen haben, ne, dass in vielen Fällen so Renten- und Lebensversicherungen halt leider keine gute Rendite liefern. Und dass man sich halt klar werden muss, ist es noch eine sinnvolle Geldanlage oder nicht. Das ist in vielen Fällen nicht so einfach herauszufinden. Der alteste Tipp, ja, leg mal ein paar Jahresabrechnungen, mindestens 3, besser mehr, nebeneinander und versuch dir einen Eindruck zu verschaffen, wie wächst eigentlich der Wert dieser Verträge im Vergleich zu dem, was ich einzahle. Und dann hast du so ein bisschen so ein Gefühl, und das fällt ja leichter zu beurteilen, wenn du so einen ETF-Sparplan dagegen legst.
Genau. Dann haben wir die zweite Frage von Moritz.Pulter, 50-30-20-Regel schon wieder. Wie schaut es aus, wenn man in einer Wohnung zusammenwohnt?
Naja, gut, also in einer Wohnung zusammenwohnt ist natürlich die Frage, wie habt ihr das organisiert? Wir würden ja mal vorschlagen, dass man sozusagen quasi dann, jeder hat sein Viertöpfe-Prinzip, jeder hat sein Finanzprinzip, also mit anderen Worten vor allem sein eigenes Girokonto, und dann hat man ein gemeinsames Haushaltskonto, auf das du dann irgendwie anteilig, 50-50 oder im Verhältnis der Einkommen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Regelungen, deine Miete oder auch die Kreditrate, wie auch immer, einzahlst, und damit hast du natürlich auf deinem eigenen Konto dann letztendlich schon wieder die 50-30-20-Regel umgesetzt, könnte man sagen. Ne? Und von diesem gemeinsamen Haushaltskonto wird dann halt die Miete bezahlt und wahrscheinlich auch der Stromvertrag und vielleicht auch der Supermarkteinkauf, da gibt es auch unterschiedliche Regelungen. Jedenfalls das, glaube ich, also ich weiß nicht, wie du es mit jemandem zusammen geregelt hast. Das finde ich immer ein relativ sinnvolles und noch überschaubares Prinzip. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es vielen Leuten ja auch wichtig, so ein bisschen die Kontrolle zu behalten.
Ja, also ich habe das Gefühl, vielleicht spielt die Frage so ein bisschen darauf an, dass wenn man zusammenlebt, hat man ein bisschen geringere Kosten. Und vielleicht kommt man nicht mal auf die 50%. Ich würde sagen, cool für dich.
Ja, genau. Natürlich.
Geht mir anders. Schön für dich. Gönn dir.
Ja, natürlich, klar. Also das ist auch das Schöne bei der 50-30-20-Regel. Klar, hängt natürlich davon ab, wie alt du bist und wie viel du schon auf der Seite hast und so weiter. Aber grundsätzlich würde ich sagen, du musst dich jetzt nicht zwingen, mehr als 20% zu sparen. Dann kannst du auch mehr ausgeben. Ja, es hängt natürlich davon ab. Extrembeispiel, du bist jenseits der 40, hast bis jetzt noch nichts für deine Altersvorsorge getan. Ja, dann wirst du irgendwie wegsparen müssen, was irgendwie geht. Dein Lebensstandard wirst du im Alter wahrscheinlich nicht halten können. Ja. Umgekehrt, du hast seit du 20 bist total fleißig gespart, auch mit am besten mit ETFs oder ähnlich renditestarken Sachen, dann brauchst du wahrscheinlich nie in deinem Leben 20% Sparquote. Dann reichen auch 10 oder vielleicht 15%. Das ist dann schon der Vorteil des langfristigen Sparens mit ETFs und des Zinseszinseffektes vor allem.
Genau. Und dann kommen wir zur letzten Frage von Chi Chimma. Was sollte ich unbedingt tun, bevor ich 25 Jahre alt werde? Zum Beispiel bestimmte Vertragsvorteile.
Ja, also es gibt schon ein paar Vertragsvorteile, dass man sagt, also kriegst wahrscheinlich unter 25 zum Beispiel ein kostenloses Girokonto und solche Sachen. Mhm. Ja, manche Handyverträge sind da auch noch günstiger für junge Leute und solche Sachen. Du musst nur aufpassen, manchmal laufen halt diese Rabatte aus. Ja, also beim Girokonto ist es in aller Regel so, das wird irgendwann kostenpflichtig. Ja, auch so ein Handyvertrag, manchmal bauen die da so eine 24-Monats-Regel ein oder solche Sachen. Guck mal hin. Also es gibt schon so Regelungen. Wir achten mal Finanzen, wenn wir euch Empfehlungen geben, egal ob jetzt für einen Handyvertrag oder für ein Girokonto, dass das dauerhaft entweder kostenlos ist oder kostengünstig ist, dann musst du dir darum keine Gedanken machen. Und der andere wichtige Tipp offensichtlich, wir lassen jetzt mal das ganze Versicherungsthema weg, ist das, was wir gerade angesprochen haben. Fang früh zum Investieren an. Erstens für ein richtiges Money-Mindset, ja, da gewöhnst du das schon mal richtig an. Und der Zinseffekt kommt nicht da, kommt schon auch daraus, wie viel du wegsparst, aber vor allen Dingen, wie viel Zeit du hast, wie früh du damit anfängst. Das lohnt sich später in deinem Leben mal, Dicke.
Und vielleicht eine BU-Versicherung, eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung.
Sophie ist prämiert, aber sag doch mal kurz dazu noch was. Ja, finde ich einen guten Tipp.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist absolut sinnvoll und das empfehlen wir auch, so früh wie möglich eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen, weil je jünger du bist, desto weniger wahrscheinlich hast du eine Vorerkrankung. Und tatsächlich, je älter du einsteigst, desto höher werden auch deine Beiträge. Das heißt, wenn du jung bist, dann kriegst du noch relativ günstig eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und genau, und dazu müssen wir aber sagen, am besten schaust du dir vielleicht mal den einen oder anderen Ratgeber dazu an, weil das ist gar nicht so einfach. Du musst auf jeden Fall sehr viel im Vorhinein machen und herausfinden, zum Beispiel eine ganze Krankenhistorie, weil du eben Gesundheitsangaben machst, die absolut verbindlich sind. Genau, das ist ein bisschen komplexer, vielleicht jetzt nicht, also so früh wie möglich, aber jetzt vielleicht nicht für irgendwie einen entspannten Abend mal eben zu machen. Aber solltest du dir auf jeden Fall, wenn du noch so jung bist, liebe Chijima, als allererstes anschauen, meiner Meinung nach.
Sophie, danke für den Appell. Ja, ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, weil ich schon weiß, dass es halt einfach nicht die angenehmste Versicherung ist, abzuschließen. Das ist nicht wie eine Reisekrankenversicherung oder auch eine Privathaftpflichtversicherung, die du mal schnell online nebenbei machen kannst. Nämlich genau so ist es. Ne? Das hast du dann, ehrlich gesagt, ein paar Minuten erledigt. Bei deiner Berufs- und Fähigkeitsversicherung musst du dich ein bisschen mehr hinsetzen. Aber du hast schon den Appell gerichtet, umso wichtiger ist es, das möglichst früh zu machen.
Genau. Später wird es schwieriger. Und die Alternativen sind auch nicht so mega gut, sage ich mal, wenn es dann zum Fall
geht. Es geht darum, dein Einkommen langfristig abzusichern und irgendwann, kannst du einfach mal schwer krank werden und dann könnte es finanziell richtig eng werden.
Genau, das war's für die erste Folge Finanzen ganz einfach, aber natürlich nicht die erste Podcast-Folge.
Genau, noch viele weitere Folgen mit Sophie folgen. Vielen Dank heute fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast jetzt auch mit dem Titel Finanzen ganz einfach gut gefällt, dann empfehle ihn doch weiter und gib ihm eine gute Bewertung, wo auch immer du uns downloadst oder streamst. Vielen Dank.
Vielen Dank.